letztes Jahr wurden ungefähr 3/4 dieser Rüstungsausgaben, also dieser Sondervermögen, sowohl in Polen als auch in Frankreich, Deutschland und auch Italien, Spanien, ging an Rüstungsunternehmen.
Und wie wir als Gesellschaft uns aufstellen, auch wirtschaftlich, um dem zu begegnen. Und zwar im ersten Mal im Kopf des Gegners. Damit fängt es an. Gar nicht auf dem Schlachtfeld erst.
Das Rheinmetall, die haben 2020 einen Umsatz gemacht von 7 Milliarden.
Wir kriegen das Geld gar nicht sinnvoll ausgegeben. Wir haben die Strukturen dafür nicht mehr. Also am Ende frisst die Bürokratie so ein Sondervermögen zum Frühstück. Es ist wieder Mittwochvormittag und ich habe wirklich das große Vergnügen, mit Michael Stumpe, mit Michael Stumpe hier zu sitzen für Mobility Mavericks. Einen wunderschönen guten Morgen, Michael.
Ja, wir schneiden ja nicht, haben wir es ja ein paar Mal gesagt, aber den Teil,
Ist ja aber noch nie passiert, oder?
Wir strahlen ja auch Freitag aus. Ne, am geilsten ist, wenn Amerikaner versuchen, meinen Namen auszusprechen oder Franzosen Michel sagen. Ja,
also das ist muss ich mal privat erzählen, habe ich eine ganz persönliche Meinung dazu, zu dem Namen, aber das erzähle ich mal von anders. Aber Michael, es tut mir leid, ich werde das nie wieder machen. Ich war einfach so irritiert, weil du so
wahnsinnig gut aussiehst. Du findest deinen eigenen Namen einfach so geil, dass dir das einfach automatisch auf der Zunge liegt.
Also sozusagen, ne, mit meinem Nachnamen darf man sich natürlich nicht beschweren. Also ich kann dir gar nicht sagen.
Der geht leicht von der Zunge.
Schorzenmüller, Schrezenmaler, Scherzenmeier. Ich hatte schon teilweise, dann habe ich den Namen buchstabiert, aber immer nur in Deutschland. Im Ausland nie. Buchstabiert und dann kam der Brief an. Und ich habe das Gefühl, dass keiner der Buchstaben, die ich genannt hatte, in dem Namen dann verwendet wurde. Also, wie ist das überhaupt? Das ist doch nicht mal eine Permutation, sondern es ist einfach was völlig anderes. Also insofern kann ich da ein Lied von singen.
Ich glaube, wenn du als nicht-deutschsprachiger deinen Nachnamen hörst, dann gibst du einfach schon in den ersten 20 Sekunden, wo du quasi den Namen aussprichst, auf. Ja, und hörst da einfach nicht mehr zu. Und
das oder Schwarzenegger.
So,
das höre ich auch öfter.
Ja? Das ist ja cool.
Aber nicht, weil ich so aussehe. Das Beste, was Namen angeht, muss ich sagen, oder auch ein bisschen das Traurigste, hab einen super Kumpel, den Iskender, was einfach der alte, sozusagen ist Alexander, nur auf Türkisch, also Iskender mit Vornamen, Dirk mit Nachnamen. Mhm. Und tatsächlich, wie viele E-Mails er bekommt mit lieber Dirk. Und der hat eine eigene Webseite dann gemacht, wo er heißt iamiskender.com, wo er erklärt, wo der Name herkommt, wie es geschrieben wird. Und das pastet er dann immer rein in die E-Mail. Selbst auf mehrfache sozusagen Korrektur, die Leute dann immer noch schreiben, lieber Herr Dirk, lieber Dirk und so weiter. Und er heißt einfach Iskender und mit Nachnamen Dirk. Also insofern, das glaube ich, das stelle ich mir unfassbar nervig vor. Und da kann ich verstehen, dass er, weißt du, bei den 100 Malen ist es egal. Wenn es zum 10.000. Mal passiert, findest du das halt auch nicht mehr witzig. Dann denkt man so, ey Leute, lest doch einfach mal. Ist doch nicht so schwer. Ja. Also von daher.
Das ist bei mir immer so, wenn ich meinen Nachnamen sage, Stumpe, und wenn ich es auch so ausspreche, haben die Leute schnell den Eindruck, dass ich sie irgendwie angreifen möchte. Ja, weil sich das so sehr hart und irgendwie auch ein bisschen aggro anhört, ja? Oder man hört halt eine Gesundheit, ja?
Aber vielleicht üben wir das mal mit der Mimik, während du das sagst. Vielleicht hat da was damit zu tun oder irgendwie kein Messer in der Hand haben.
Ja, die Leute sehen das ja nicht, aber ich grinse. Also wenn wir beide das Ding hier aufnehmen, eigentlich 99% der Zeit habe ich echt ein ziemlich breites Grinsen auf dem Gesicht. Und hinzu kommt auch noch, dass das scheint hier auch langsam eine ernsthafte Sache zu werden, weil wir einfach mal die 1000 Hörer geknackt haben. Ja?
Also, Gott!
Ja.
Weil noch sozusagen noch ist das Medienimperium überschaubar, da teilen wir die Statistiken noch. Wenn es in den Millionenbereich geht, dann 1000 Hörer haben wir, hast du mir letzte Woche schon gesagt, das freut mich richtig. Ich habe ja auch gesagt, wo ich glaube, dass viele Hörer herkommen, aber habe jetzt nochmal nachgefragt bei meinem 12-jährigen Sohn, der wiederum hat gesagt, nee, er hört den nicht mehr, das wäre langweilig.
Okay, ja okay. Gut, das.
Ja, ich meine, so ist das halt.
Das ist ja 30%.
Schade, ich habe ihn gemocht.
Ich würde sagen, halt 30% deiner Kinder Es ist eine gute Quote, ja, weißt du.
Das finde ich auch. Das finde ich auch. So.
Worüber sprechen wir denn heute?
Genau, wir haben uns, glaube ich, heute ein Thema genommen, Close to My and Your Heart. Und schon auch Mobility-related. Wir wollen ein bisschen auf die deutsche Rüstungsindustrie gucken. Also angefangen jetzt mal mit Ukraine und dann mal ganz kurz durchführen, was es da für Player gibt. Was haben wir für Waffensysteme? Wie viel haben wir davon? Wie viel werden davon produziert im Monat? Und wie viel mal im Vergleich zum Beispiel gehen auf ukrainischer und oder russischer Seite pro Monat verloren? Um da einfach mal zu sehen, wo wir da als Land stehen. Und warum ist das Mobility related? Also A, auch ein Panzer oder ein Kettenfahrzeug oder ein gepanzertes Fahrzeug für Personen ist ein Fahrzeug und bewegt sich von A nach B. B, glaube ich schon, dass wir als Gesellschaft und als Volkswirtschaft sehen werden, dass Produktionskapazitäten dahin geschiftet werden müssen, um eben diese Nachfrage zu bedienen, die es in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach geben wird und geben muss. Und da haben wir, glaube ich, im Vorlauf beide gesagt, hey, das wäre doch mal interessant, zumindest mal aus der Blickwinkel, was sind die Player, was verdient denn so ein Player auch? Also auch mal eine interessante Sache, ne? Heißt ja immer so dieser Military Complex. Und deswegen werden immer Kriege einfach aus dem Nichts angezettelt. Ich will gar nicht darauf eingehen, ob das stimmt oder nicht, aber ich finde, da mal auf die Zahlen gucken, auch mal ganz ernüchternd sozusagen, ist es besser, einen Panzer zu bauen oder einen AI-Agent? Habe ich als Investor eine klare Meinung, aber da können wir dann gleich ein bisschen drauf eingehen und wir lassen uns wie letzte Woche treiben.
Ja, ich würde noch die europäische Perspektive mit reinbringen, um einfach auch mal da Gefühl zu kriegen, weil das ist ganz spannend, einfach auch zu schauen, was geben denn Nachbarländer so für Rüstung insgesamt aus und auch was sind die größten Konzerne, wo kommen die her und was machen die überhaupt, was produzieren die, und würde das einfach auch mal als Vergleich ins Verhältnis mit den USA bringen, weil auch da werden ein paar Sachen ganz relativ deutlich, auch was Abhängigkeiten und was Größenordnung angeht. Ja. Aber dann lass uns doch mal einsteigen. Wollen wir ein bisschen starten?
Genau. Die Woche, ich glaube, die zwei Headlines diese Woche, die uns dazu bewogen haben, ist das eine, ist das Sondervermögen. Das würde ich jetzt mal ein bisschen in die Mitte des Podcasts schieben, weil da reden wir über Geld und wie viel das in Wirklichkeit ist. Und das zweite war das Telefonat zwischen Putin und Trump im Nachlauf zu den Verhandlungen, möchte man es nicht nennen, aber im Nachlauf zu den Gesprächen zwischen der ukrainischen und der amerikanischen Seite in Saudi-Arabien. Und da ist die Großwetterlage so, dass eigentlich, also Pistorius hat es eine Nullnummer genannt, was dort rausgekommen ist. Was wurde dort diskutiert und ist das jetzt ein Waffenstillstand oder nicht?
Ich würde es nicht keine Nullnummer nennen. Ich würde es eine Vorfavorierung Trumps von Putin fast schon nennen. Weil was wurde besprochen? Am Ende des Tages kein Waffenstillstand, sondern eine Nicht-Angriffsvereinbarung auf Energieinfrastruktur, wenn du so möchtest, ja. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Ukraine in den letzten Tagen und Wochen verstärkt vor allen Dingen russische Öldepots angegriffen hat dem russischen Militär langsam die Treibstoffe ausgehen an der Front. Und durch diesen Nicht-Angriffspakt den vorgeschlagenen Nicht-Angriffspakt auf Energieinfrastruktur, besonders eben halt Ölraffinerien und Öllager, profitiert vor allen Dingen Russland und der russische Vormarsch. Alles andere ist immer noch überspitzt gesagt feuerfrei, ja. Also das Kämpfen und Sterben geht weiter.
Fair game, wenn man es mal zynisch betrachten würde. Ich glaube, jetzt unsere Einschätzung, das würde man jetzt auch, wenn ich den Blätterwald so heute Morgen durchflippe, auch konservative Medien oder nicht, die jetzt immer nur darauf rumhämmern wollen, was alles falsch läuft in der Trump-Administration. Ich bin da eigentlich schon bei Nullnummer. Ich bin, wenn nicht sogar, Negativnummer. Denn ich glaube, dass das mit Masse, also ich glaube 0,0 daran, dass die Definition Energieinfrastruktur, die russische Seite wählen wird, dazu dient eben nicht, dass die Lichter nicht ausgehen. Jetzt wird es langsam Frühling, also Heizung ist vielleicht gar nicht mehr so relevant, aber Ich glaube, die werden das weitermachen. Wohingegen natürlich Raffinerie, weil das einfach so dezentral ist. Also ob da mal eine Stromleitung getroffen wird oder ein Umspannwerk, da wird es 100 Gründe geben und sagen, nee, das war gar nicht so und das war falsch. Es kam nur auf der Karte nicht, da stand ein Artilleriegeschütz. Wohingegen Ölraffinerien, davon hast du halt nur, ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt mal 100 Stück in Reichweite von den Langstreckendrohnen der Ukraine. Das ist viel leichter nachzuweisen und sagen, hey, pass auf, keines von denen darf mehr angegriffen werden und das nützt einfach der russischen Seite massiv. Beim Skat würde man sagen, von oben runterspielen. Ja, also sozusagen, Putin hat alle Zeit der Welt, er hält das Momentum auf seiner Seite. Ich glaube, das ist auch so, weil eben der Supply gedrosselt wird auf der ukrainischen Seite und die sich nicht ordentlich verteidigen können und einfach sozusagen rationieren müssen, wie oft sie zurückschießen, so hart das klingt. Und da dann sozusagen eine Feuerpause exakt für die Sachen einzuführen, das Einzige, was ihnen gerade wirklich wehtut, nämlich die Ölläger und Raffinerien, nochmal, kann man was über Verhandeln lernen von der russischen Seite und von in welchen Zeitintervallen dort gedacht wird. Und außer da kommt der große Masterplan, wie unfassbar einfältig diese Verhandlung geführt wird. Der Pip Klöckner im Doppelgänger hat Grock gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Trump eigentlich ein Russian Asset ist. Und da hat angeblich, ich habe es nicht nachvollzogen, ich glaube, der Pip da jetzt einfach mal, dass irgendwie 50, ich sage jetzt mal 75%, also irgendwie zwischen 60% und 80% kam raus als Ergebnis von Grock.
Ja,
gut. Also based on, ich kenne natürlich den Prompt nicht, aber based on publicly available data, bla bla bla. Das ist jetzt weit gesagt, aber I run out of options zu erklären, wie man derart verhandeln kann. Außer zum Beispiel, ich weiß nicht, dass man wüsste, dass morgen ein Krieg mit China ansteht und man deswegen, egal kostet es, was es wolle, auch die Ukraine unter den Bus schmeißend, sozusagen diesen Krieg beenden muss. Klammer auf, dieser Krieg steht nicht bevor, denn ne, in China würde man, das würde man merken. Also man müsste Truppen zusammenziehen, rekrutieren, Blutspenden würden hochgefahren und. Es gibt genug Frühindikatoren, ob die Chinesen Taiwan angreifen wollen. Also das sehe ich nicht. Dann muss man sich doch wirklich fragen, wie billig kann man sich verkaufen und oder warum will man eigentlich eine Achsenmacht mit Russland bilden und dann letztlich so eine europäische Kolonie gründen. Angefangen mit der Ukraine, aber es geht ja dann weiter sozusagen. Also warum sollte man aufhören, wenn das Modell einmal halbwegs funktioniert?
Das eine hat mit dem anderen.
Hast du eine Erklärung dafür? Also
ich glaube, wir überkomplizieren einfach auch die Analyse. Ja, also das ist
okay.
Am Ende des Tages, was hat Trump versprochen vor der Wahl? Er hat gesagt, innerhalb 24 Stunden nach Amtsantritt bringt er Frieden in die Ukraine. Ja, so das war seine Aussage. Jetzt hat er irgendwie 500 Dekrete seit dem 20. Januar 2025 unterschrieben, die zu dem geführt haben, vor allen Dingen innen- und außenpolitisch, was wir jetzt gerade in der USA sehen. Und um dieses Thema Russland bzw. russischer Angriffskrieg in die Ukraine hat er sich einfach primär noch nicht gekümmert. Also jetzt gab es die ersten Gespräche, es gab die ersten Eskalationen. Warum der J.D. Vance und der Trump so mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen haben, wie sie es gemacht haben, kann man nur spekulieren. Viele sagen, und das glaube ich auch, dass das ein Setup war, um die USA in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen, um eben halt die Bühne zu schaffen für Direktverhandlungen zwischen Russland und den USA. Warum jetzt die USA und Trump spezifisch mit Putin spricht, kann man, glaube ich, nur spekulieren. Aber wenn man sich anschaut, was Trump in der Vergangenheit für eine Beziehung hatte mit Russland, ja, jetzt kann man sagen, seine aktuelle Frau und auch die Frau davor hat zumindest osteuropäische, wenn nicht sogar russische Wurzeln, ja, dass er eine gewisse Affinität hat dafür, dass kann man im Großen und Ganzen offen gesagt nur begrüßen, ja, aber was die politische und die sozioökonomische Rationale dafür ist, ich glaube, da gibt es keine. Der Trump möchte einfach nur da als großer Verhandlungsführer auftauchen und der Putin hat mit diesem Nichtangriffspakt auf die Infrastruktur ihm einfach nur ein Zugeständnis gemacht, damit er nach Hause gehen kann und sagen, wir haben erste Erfolge erzielt, aber wie wir eben gesagt haben, ist das Augenwischerei. Das hat halt nichts damit zu tun, dass es in irgendeiner Art und Weise zu, leider muss man wirklich sagen, zu weniger Toten oder zu weniger Kriegshandlungen kommt. Ja, im Gegenteil. Jetzt wird es halt nochmal eine finale oder eine Großoffensive geben, mit der wir rechnen können. Angriffe mit Drohnen und dann können wir vielleicht auch den Bogen machen zur Rüstungsindustrie mit Drohnen, mit Marschflugkörpern, mit Haubitzen haben auf beiden Seiten, sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite, einfach massiv in den letzten 3 Tagen zugenommen. Und es ist einfach so ein, wie man im Englischen sagt, War of Attrition, ja, also wirklich ein Abnutzungskrieg mittlerweile, wo es darum geht, wer kann am meisten explodierende Ordnance über den Zaun schmeißen, ja, und das ist, hat mit, sicherlich mit Verhandlungstaktik und mit einer Verbesserung der Ausgangslage zu tun, auf russischer Seite, auf ukrainischer Seite kann es einfach nur eine, ja, ich will nicht sagen, die Macht der Verzweiflung sein, aber es ist schon bemerkenswert, mit welcher Resilienz sie da weiter die Fahne hochhalten. Das muss man wirklich so sagen. Trotz aller Rückschläge auch politisch, die Zelensky die letzten Wochen wirklich hinnehmen musste. Und da
kannst du dir das vorstellen, was das mit dir macht im Schützengraben? Wenn du hörst, sozusagen irgendwo im Warmen nach einem Frühstück unterhalten sich Leute drüber, ob sie dir Artilleriegranaten geben oder nicht. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen letzte beiden Regierungen Ende und Anfang Trump-Regierung sozusagen Granaten, Artillerie-Munition? Wie viele Leute, was das verhält? Also Biden, würde man sagen, also durch massives Artilleriefeuer haben die Ukrainer, sag ich jetzt mal, 50 Leute verloren am Tag. So, und das geht auf 100 hoch in der Sekunde, wo sie circa 1:1 sozusagen, sie haben es halbiert, konnten nur noch die Hälfte der Artillerie pro Tag rüberschießen. Das ja Deckung gibt sozusagen den Leuten vorne an der Kontaktlinie. Also das hat ein ganz, also ne, das ist kein Warmonger-Podcast hier, im Gegenteil. Aber das sollte man sich mal vor Augen führen. Und was das moralisch macht mit einer Truppe, wenn da über dein Gedeih und Verderb in der Weise verhandelt wird wie am Pokertisch und du sitzt da nicht mal dabei, crazy. Und wenn wir noch eins gelernt haben, ist, aus kleinen Tyrannen werden große. Ich kann nur den wirklich großartigen General von Sandrart zitieren und den verlinke ich auch auf LinkedIn, wenn ich das mache. Der hat den letzten Zapfenstreich bekommen jetzt und geht in Rente. Ich habe wirklich herausragende Vorträge von ihm gehört.
Sag mal kurz, Impuls. Wer das ist.
Der war letztlich der Oberkommandierende der NATO-Truppen an der Ostflanke.
Mhm. Deutscher, ja. Ne?
Deutscher. Mhm. Bis vor 4 Wochen ist jetzt in Ruhestand gegangen. Und wenn ich sage, aus kleinen Tyrannen werden große, Abschreckung beginnt im Kopf des Gegners. Und ist eine Haltung der gesamten Gesellschaft, keine Sache, die die Soldaten alleine erledigen können. Und wir haben auf allen Ebenen dort was zu tun. Der Gegner ist überhaupt nicht abgeschreckt, weil wir eben nichts auf der Naht haben, um ihn abzuschrecken. Aber selbst wenn wir 5000 Panzer hätten, leben wir in einer Gesellschaft. Und das ist gut, dass da diskutiert werden darf, aber so ein bisschen durch Wohlstand genährt und ohne wirklichen Druck, sich versteckend hinter dem Schutzschirm, den die USA uns aufgespannt haben. Wir sind gar nicht in der Lage, ein Szenario zu entwickeln, wo wir glaubwürdig sagen können, every inch of NATO territory will be defended. Weil das ist der Punkt. Denn Putin wird, das ist die große sozusagen Clanspiel. Das hat, glaube ich, also Masala und also es gibt so ein paar Defense-Podcasts, die man sich dazu anhören kann. Der große Putin wird nicht die NATO angreifen. Der ist ja nicht total bescheuert. Was Putin machen wird, ist zwischen Kaliningrad und Tallinn in Estland gucken, ob er sich 3 Quadratkilometer NATO-Land irgendwie aneignen kann, so wie die Krim, ohne dass wirklich was passiert. Um zu testen, kriege ich dann auf die Finger. Mit den derzeitigen USA und dem Unvermögen der restlichen NATO-Staaten, um das mal krass zu sagen, wird er das können. Und das ist das Ende der NATO und damit zerfällt sozusagen das westliche Verteidigungsbündnis. Und dann ist es sozusagen, dann wird es so fair game, dann ist das Baltikum weg und dann sind die Polen die Nächsten und dann sind dieser Peskov, dieser wirklich, wirklich ekelhafte Typ im Parlament dort drüben, behält dann recht, dass sie uns dann in Berlin die Hände schütteln. Und es geht jetzt gar nicht darum, so alarmistisch zu sein, aber ich glaube, we missed the train, dass wirklich wir umstellen müssen, wie wir zur Verteidigung stehen und wie wir als Gesellschaft uns aufstellen. auch wirtschaftlich, um dem zu begegnen. Und zwar im ersten Mal im Kopf des Gegners. Damit fängt es an. Gar nicht auf dem Schlachtfeld erst. Aber das, da, we fail. Das ist wirklich ein Desaster.
Hast du den Eindruck mit diesem Sondervermögen, dass da ein erster Schritt gemacht wurde seitens Deutschland?
Ich hatte die Hoffnung, dass mit dem, wie ich immer noch finde, eine bemerkenswerte Rede von Scholz der Zeitenwende, dass das zurückkommt. Aber ich glaube, also wir haben jetzt das Wort Zeitenwende, wir haben jetzt das Wort Sondervermögen, es wird sehr bald das Wort Wehrpflicht dazukommen. Und dann werden wir sehen, wie wir damit klarkommen in dieser pluralistischen Gesellschaft. Also wenn, ich habe gestern was, die Taz-Chefredakteurin oder die Bundeswehr, alles rechtsradikale Sexisten und sonst was. Gut, die Taz, ich finde, denen wird irgendwie eine Grundausbildung allen gut tun in der Redaktion, aber das ist eine andere Frage.
Ja, aber wenigstens Zivildienst, ja. Also irgendein Beitrag, ja, an die Gesellschaft. Ja,
gut, also der Beitrag ist nicht am 1. Mai Polizisten anzünden, das stimmt. Nee. Und fehlt es an allem. Und das Sondervermögen. Gehen wir mal, lass uns doch das doch
mit dem Sondervermögen an. Bevor wir jetzt quasi die Zahl, warte mal.
Das muss ja auch effizient ausgegeben werden. Noch ein Verweis. Uwe Horstmann. Warte mal,
bevor wir in die Zahlen einsteigen, du bist ja auch Reservist, ja?
Ja.
Warum machst du das?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich einen Eid geschworen habe.
Du bist, nach dem Abi hast du dich verpflichtet für wie lange?
Genau, 2 Jahre.
2 Jahre und dann, ja, gibt ja auch viele Leute, die sagen dann, okay, ich habe meinen Dienst geleistet und melde mich nicht bei der Reserve, sondern mach dann was anderes.
Halt in der Welt, wo sich alle wegducken, das ist genau die Abschreckung im Kopf des Gegners. Ja? Wenn man genau weiß, dass im Zweifelsfall alle lieber im Warmen sitzen und dass einem nichts passiert, dann finde ich, können wir uns auch die Schlüssel direkt von der Haustür direkt außen stecken lassen und warten, dass jemand reinkommt. Ich glaube, so funktioniert es leider nicht, sondern man muss in seinem kleinen Bereich, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier nachts mit einem Nachtsichtgerät abgeholt werde und dann auf 10.000 Meter abspringe über russischem Gebiet, um dort eine Raffinerie zu sprengen. Also ich wünschte, ich hätte diese militärischen Fähigkeiten, aber das ist ja nicht mein Reservedienst, den ich leiste. Also das sollte man auch nochmal. Ich bin, das hat früher zu den Panzeraufklärern gehört, das ist ein Teil der Aufklärungstruppe, die sich jetzt im Zivil- oder im Nicht-Kriegsfall vor allen Dingen mit der Ausbildung von Personen beschäftigt, wie sie mit psychischer Belastung in Befragungssituationen etc. klarkommen. Also wenn du gefangen genommen wirst, was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst etc.
Also so Aufklärung, oder?
Genau.
Und wie häufig machst du das im Jahr?
Es hat erstmal ewig gedauert, bis ich wieder da eine Stelle bekommen habe. Ich habe da an die Bundeswehr geschrieben und es ging alles nicht und man hat meine Akte nicht gefunden. Jetzt habe ich zum Glück da wieder Zugang zur Truppe gefunden und habe meine erste Wehrübung gemacht vor 4 Wochen und werde jetzt im Oktober, glaube ich, nochmal eine Woche machen und dann würde ich das gerne so 2-3 Mal im Jahr machen in der Verwendung, die ich da gelernt habe. Also sozusagen, das ist tatsächlich dann, es hat eine Art einen ausbildenden Charakter und da geht es mir ehrlich gesagt darum, ich werde jetzt 43, also das ist jetzt, ne, die Abwehrleistung der Bundeswehr hängt jetzt nicht von mir ab, aber wenn ich da 1-2 aktiven Soldaten helfen kann, dass sie in Anführungsstrichen was Sinnvolleres machen können oder in den Einsatz gehen können oder irgendwas anderes machen können und ich eben hier an der Heimatfront ein bisschen Ausbildungsinhalte übernehmen darf oder da zumindest helfen darf, dann ist mir das schon, dann finde ich das schon gut, dann habe ich ja meinen Beitrag ein Stück weit geleistet, ja, und das treibt mich ein bisschen an.
Aber Pistorius hat ja jetzt quasi auf den Weg gebracht, dass jeder Deutsche, ob Mann oder Frau, zwischen 18 und 60 Jahren Reservist werden kann, also Mitglied der Reserve werden kann, sich da anmelden kann. Dann machst du 3 Wochen im Jahr, 21 Tage, ne? Machst du quasi diese Ausbildung im ersten Jahr machst du die Grundausbildung dann und dann du kriegst auch einen Sold, also du wirst quasi bezahlt für diese 3 Wochen, wirst dann freigestellt von deiner Arbeit oder kannst freigestellt werden, wenn du dir nicht Urlaub nehmen möchtest und machst dann das für so lange, wie du möchtest, bist du quasi Reservist in unterschiedlichen Abteilungen, Bataillonen, wie sagt man das?
Vereinen, ja.
Ja,
Kompanien, genau.
Kompanien,
also ich finde das, also ganz grundsätzlich so die Infrastruktur, die kaputt gemacht wurde nach der Gutenberg-Entscheidung, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Und ich sage jetzt nicht, eine generelle Wehrpflicht ist jetzt sozusagen die moderne Armee, die man braucht. Ich glaube, da gibt es viele Experten, die sagen, hey, du brauchst nicht 3 Millionen Soldaten, aber du brauchst eine Armee, so ein schwedisches Modell wird immer genannt. Müssen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber so, wo jeder irgendwie mal rangeführt wird an die Bundeswehr und die, die sich wirklich dafür interessieren, dann eben Berufssoldaten werden und man eine Berufsarmee weiterhin hat.
Sag mal, was im ist das schwedische Modell? Ist quasi keine
Wehrdienst, sozusagen, du kannst da... Jetzt, pass auf, ich rede mal parallel weiter, aber sonst rede ich ganz großen Quatsch. Aber im Endeffekt geht es darum, warte mal.
Das schwedische Modell soll ja in Deutschland auch gemacht werden. Am Ende des Tages geht es darum, dass das ist quasi die Interessierten werden
genau,
wird quasi die Möglichkeit geboten, dass sie einen Wehrdienst leisten.
Also in Anführungsstrichen, ich glaube, so grob in groben Zügen funktioniert, jeder wird sozusagen gemustert, wenn ich das richtig sehe. Und man hat dann eine Chance da irgendwie, und jeder muss 3-6 Monate zumindest dort einmal hingehen, dass er den Betrieb kennenlernt, dass er sieht, was da gemacht wird. Ich sage jetzt mal 3 Monate, ich lese gleich nach, also bevor ich grob. Und dann guckt man, für wen ist das interessant, was für Ausbildungsberufe können die dort lernen, etc. etc. Um dann eben daraus ein Funnel zu haben von Leuten, die Berufssoldat werden oder Zeitsoldat erstmal werden wollen. Versus sozusagen, jeder muss 1 Jahr oder 18 Monate, wie es mal war, tatsächlich Wehrdienst leisten, dass du so eine riesige Wehrdienstarmee hast. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß und das so funktioniert es dann auch nicht mehr, außer im Kriegsfall jetzt, wie man halt in Ukraine und Russland sieht. Aber an sich, glaube ich, sagt jeder, braucht man... du musst ja am Gerät, an den Drohnen, an den Panzern und so weiter, die Systeme werden ja immer komplexer. Es wird ja immer, du brauchst eigentlich weniger Leute, die aber sehr, sehr gut ausgebildet sind auf dem Schlachtfeld. Mhm. Das ist, glaube ich, die Logik. Und um eben 10.000 extra Soldaten in dem Zug zu bekommen, gibt einen ganz normalen Funnel, musst du wahrscheinlich einmal 100.000 Leute 3 Monate dort gehabt haben, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist die Logik, dass du eben nicht alle zwingst, pauschal ein Jahr, sondern sagst, pass auf, jeder muss ein bisschen und dann wird sich rauskristallisieren, für wen das interessant ist, wer daran Spaß hat, wer irgendwie Pilot werden will und so weiter. Ich gucke es gleich nochmal ordentlich nach. Also jeder soll 3 Monate oder 3 Wochen das machen können. Finde ich super. Ich glaube, ich habe angesetzt mit Gutenberg und Zerschlagung der Infrastruktur für die Wehrpflicht, also Auflösung, Kreiswehrersatzämter und so weiter. Mhm. Wir haben gar nicht, und das spiegelt sich jetzt gleich auch im Sondervermögen wieder, wenn wir drüber reden, nach einer halben Stunde ist geil, wir brauchen vielleicht doch ein bisschen länger heute. Ja. Das eine ist ja zu sagen, jeder kann das 3 Wochen machen. Das andere ist ja, wie ist denn die Infrastruktur dafür? Wo melden die sich? Wo kriegen die Uniform her? Wo sind die Waffen und die Munition? Wo sind die Ausbilder? Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja unglaublich zeitaufwendig. Und, um dann all diese Menschen auch entsprechend sinnvoll in 3 Wochen zumindest mal in den Grundlagen zu schulen. Und daran fehlt es ja allem. Also insofern, ich finde, das Impuls ist sicherlich gut und da werden Leute im Ministerium sich Gedanken drüber gemacht haben, aber es hapert halt hintendran massiv. Selbe mit dem Sondervermögen, auch wenn wir 5 Trillionen Sondervermögen jetzt hätten. Wenn du den Leuten zuhörst, die sich wirklich damit auskennen und lange beschäftigen, also ich habe vorhin kurz angesetzt, Uwe Horstmann und Quantum Systems und so weiter, oder ARX, denen dieses Sales Cycle mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr und an wen man was wie verkaufen kann und wie langwierig das ist, wir kriegen das Geld gar nicht sinnvoll ausgegeben. Wir haben die Strukturen dafür nicht mehr. Also am Ende frisst die Bürokratie so ein Sondervermögen zum Frühstück. So, und ich glaube, das ist das Nächste, wo man ansetzen muss. Sowohl bei der Wehrpflicht oder diesem Freiwilligendienst als auch sozusagen Ausgaben des diese Sondervermögens, dass wir eben wir haben das halt in Anführungsstrichen kaputt gespart, oder es ist extrem verkümmert, weil es auch nicht benutzt wurde und man sich eben hinter den Amerikanern versteckt hat.
Ja, du kriegst es halt nicht skaliert, ne? Deutschland hat 180.000 Berufssoldaten, 30.000 Reservisten. Bis 2030 soll das wachsen auf 60.000 Reservisten und 200.000 Berufssoldaten, ja? Also es ist nicht so, dass du innerhalb von 5 Jahren einfach mal die Menge an Soldaten in Anführungsstrichen und Soldatinnen verdoppeln kannst, ne? Also das ist ja auch ein Ausbildungsprozess hinterher.
Spoiler, außer du musst. Und deswegen diese 3 Quadratkilometer Logik der Russen. Ein full-blown Attack würde dafür sorgen, also wir hätten in 3 Monaten 1 Million Soldaten, wenn wir bräuchten, oder ich sag jetzt mal. Das würde dann schon gehen, weil dann würde der Letzte aufwachen. Die Taktik dieses asymmetrische Auseinandertreiben der NATO funktioniert im Prinzip, du setzt den Frosch ins kalte Wasser und drehst dann langsam hoch. Und nicht schmeißen ins kochende Wasser rein. Und das ist genau die Gefahr. Und jetzt mahnt jeder, wenn in 5 Jahren das passiert, werden wir nicht ready sein, weil wir nicht genug Speed entwickeln. Genau das werden wir jetzt beobachten. Exakt das werden wir beobachten. Und das ist die große, große Gefahr. Und natürlich, solange man hier sitzt und wir haben jetzt gerade einen Kaffee getrunken, es ist warm, Heizung funktioniert. Und dann kommt einer und sagt, pass auf, wenn du nicht deine eigenen Soldaten ernährst, wirst du irgendwann andere ernähren müssen. Da sagt er, ey, was bist denn du für ein Warmonger und was ist so eine Cassandra-Rufe, was soll denn der Blödsinn? Und man kann verhandeln, man kann das so machen. Ja, das wäre schön, wenn die Stoppregel überall so funktioniert. Das Problem ist, wenn du eben in 4 Jahren und 10 Monaten nicht ready bist, dann wird der halt sagen, gut, dann probier ich es halt jetzt erstmal. Und dann Stück für Stück. Und dann werden wir wieder sagen, naja, ne, wie mit der Krim. War ja nur das. Und so funktioniert das nicht. Leider funktioniert es nicht so. Was denn das Paradebeispiel für den zivilen Widerstand ist, der Vietnamkrieg. Und ich will nicht sagen, dass da keine Gräueltaten passiert sind, dass das ein super Krieg war. Aber wenn dort nicht resolut entgegengetreten worden wäre, hätten wir eine ganz andere Weltordnung gehabt die letzten 50 Jahre. Das will halt keiner hören. Hat auch mal lieber gesagt, nee, Soldaten finden wir blöd, lass lieber abrüsten, keine Raketen in Deutschland und so weiter. Alles fein, nur es hat halt verliert halt dann die Abschreckung. Und so ist es jetzt wieder. Und ich glaube, so ein bisschen diese Domino-Theorie, die sollten wir ernst nehmen. Und nur leider haben wir diesmal keine Amerikaner auf unserer Seite, wie es aussieht. Oder es wird sehr teuer für uns.
Also wenn wir uns nochmal die Zahlen anschauen, ne? Europa hat 2023 noch 280 Milliarden ausgegeben für Verteidigung. 2024 waren es schon 330 Milliarden, also 50 Milliarden mehr. Ein Großteil davon kommt aus diesen 100 Millionen aus der Zeitenwende, ja, die der Olaf Scholz, 100 Milliarden, die Olaf Scholz bei der Zeitenwende deklariert hat. Besonders interessant finde ich dabei, Deutschland ist das Land mit den meisten Rüstungsausgaben. Schätze mal, wie viel wir letztes Jahr noch ausgegeben haben. Hast du eine Idee?
70 Milliarden?
Naja, 50. Und es soll jetzt gesteigert werden auf knapp 80 Milliarden im Jahr.
Okay. Ich hatte es irgendwie gut 20. Okay, alles klar. Da war ein bisschen auf. Aber ja, also 50 Milliarden, das geht jetzt auf 80 hoch. Okay.
Gehen Sie auf 80 hoch. Frankreich liegt bei ungefähr 46 Milliarden, soll hochgehen bis 27 auf 60 Milliarden, ist dann Nummer 2. Und Polen, das ist ganz interessant, ist einfach mal von Platz 8 mit ungefähr 12 Milliarden noch von vor 3 Jahren auf Platz 3 hochgeschossen auf 48 Milliarden, weil die sehen wirklich das als eine konkrete Bedrohung und geben massiv Geld aus. Das Spannende ist da, letztes Jahr wurden ungefähr 3/4 dieser Rüstungsausgaben, also dieser Sondervermögen, sowohl in Polen als auch in Frankreich, Deutschland oder auch Italien, Spanien, ging an Rüstungsunternehmen in den USA, weil die europäischen Unternehmen nicht skalierbar waren und nicht lieferfähig. Italien ist jetzt von dem Kauf der F-35, also dieser Kampfjets, aus den USA zurückgetreten. Frankreich überlegt es auch, Deutschland übrigens auch, ja. Und Frankreich hat schon angeboten über Rafael, beziehungsweise Dassault, das ist der Konzern in Frankreich, diese Rafael-Jets, also diese Fourth Generation Fighters, anzubieten, anstelle des F-35, der allerdings ein Fifth Generation Fighter ist, ja. Das ist nochmal eine andere Ausgangssituation. Weil aktuell spekuliert wird darauf, dass die Amerikaner so einen Dead-Switch in die Flugzeuge eingebaut haben, ja, dass sie quasi die Dinger ausschalten können in Combat, ja, also quasi.
Genau, ich glaube, der war schon immer da. Nur es stand halt kein Zweifel daran, sozusagen, dass sie gesagt haben, ey, pass auf, wenn morgen wieder ein crazy Österreicher und die Deutschen das Gefühl haben, wir müssen die Welt erobern, müssen wir abschalten. Ich glaube, das war schon immer da. Nur es bestand halt kein Zweifel daran, dass das nie genutzt würde. Heute in einer Welt, wo das wie Casino-mäßig, also damit das Verhandlungsmasse ist und du einfach unter Druck gesetzt werden kannst du dem eben nicht mehr sicher sein. Wir sollten umgehend davon zurücktreten. Tom Enders, glaube ich, von also Ex-Airbus, also auch Aufsichtsratschef wahrscheinlich, aber auch CEO, hat gesagt, natürlich, wir brauchen das alle nicht. Hier der Eurofighter Quadriga und so weiter kann das auch. Weiß ich nicht. Aber wir sollten davon zurücktreten. Das Problem ist so ein bisschen, in der Sekunde, wo du, also sozusagen diese Fifth Generation Fighter, die ganze Bordelektronik und wie das vernetzte Kämpfen sozusagen stattfindet, die sind überhaupt nicht kompatibel mit den anderen älteren Systemen. Das heißt, du würdest, das ist so dieses Verkaufsargument der Amerikaner, sagen, pass auf, wenn wir als eine NATO auftreten wollen, dann müsst ihr sozusagen dieses Waffensystem haben, weil es so strategisch ist dafür, im Zweifelsfall uns zu verteidigen. Und wir können nicht mit den anderen Systemen kommunizieren, effektiv auf dem Gefechtsfeld und irgendwie ein Gesamtlagebild erstellen und so weiter. Das ist so meine rudimentäre Kenntnis davon. Da wird was dran sein. Auf der anderen Seite, ich glaube, es wird einfach Zeit, sich zu emanzipieren. Leider. Und das ist echt schmerzhaft. Also ich bin dafür, dass wir zurücktreten. Was kostet so ein F-35? Kostet auch irgendwie 20 Milliarden oder nicht ganz.
Nein,
aber kostet
nicht.
Doch. Also nee, der kostet aber 2 Milliarden oder sowas. Warte
mal. Nee, das ist der Name Programm. Der kostet so 35, 40 Millionen pro Maschine.
US-Dollar. 100 Millionen steht hier.
100?
Mhm. Also sozusagen der größte Deal Lockheed Martin, 100 Millionen. Okay, das ist ja, was habe ich denn da erzählt jetzt gerade? Das ist ja furchtbar.
Ja, genau. Du hast so ein Ding nicht.
Nee. Milliarde kriegst du ja fast einen Flugzeugträger.
So ein Schützenpanzer Puma, ja, zum Beispiel von Rheinmetall hergestellt, unter anderem kostet 9 Millionen, ja, das Stück. Und das ist der. Das
stimmt nicht. Das habe ich tatsächlich. Naja, das kostet zwischen 20 und 30, je nach. Also sozusagen die Preise sind hochgegangen. Also die haben mal 15 gekostet. Ist der teuerste Schützenpanzer auf der ganzen Welt mittlerweile.
Wieso sind die Preise denn so gestiegen?
Naja, du hast natürlich, und Nachfrage, das ist so ein modulares System, ne? Also da ist natürlich auch das, was du oben so ein Auto,
du hast ein Basissystem, ja, das kostet 9 so und dann kannst du es aufrüsten. Ich habe es nur bei den Gewichten gesehen, dass du, also in der Basisausstattung wiegt der Puma 30 Tonnen mit Vollausstattung, also passive Abwehrsysteme und Panzerabwehrraketen etc., bist du dann bei 45 Tonnen, also irgendwie Drittel schwerer, ja.
Genau. Warum ist das wichtig? Wer einmal in die Ukraine zum Beispiel geguckt hat und da schlammig ist oder sonst was, ist es einfach ungünstig, je schwerer du bist. Deswegen sind sozusagen diese Radtransporter, die Russen benutzen, funktionieren in solchen Umgebungen, je nachdem, weil die leichter sind, ein bisschen besser. Aber 30 Tonnen ist natürlich crazy viel. Also ich habe das hier in meinem kleinen Sheet, habe ich mal mit 20 Millionen, 20 bis 30 Millionen hingeschrieben, aber das können wir auch nochmal sozusagen verifizieren. Was kostet ein Leopard 2? Was schätzt du? Also der Kampf
30, denn die neueste Generation 30 Mio?
So. Der kostet 30 Mio, genau. Ungefähr. Und die Panzerhaubitze 2000, was kostet die?
20.
Also Artillerie für alle, die jetzt zuhören, sozusagen, also die von weit hinten, also von bis zu 20 Kilometer hinter den Linien sozusagen wirken können, also auf Distanzen 15 bis 20 Kilometer wirklich punktgenau treffen können.
Ja, 20.
Ja, also 15 bis 20, genau. Mhm. Das sind so die Preise. Und jetzt können wir mal die 30 Milliarden da in Verbindung dazu setzen. Wie viel da sozusagen, also wenn einer ein Panzer 30 Millionen kostet, kriegst du für 30 Milliarden wie viel?
Taui, 1000 Stück.
100 oder 1000? 30, 1000. 300, genau, kriegst du 1000 Stück. So, kriegst du 1000 Stück. Wie viele Panzer verliert die Ukraine im Monat?
30.
25, genau. Die Russen?
Doppelte.
Bisschen Militärkunde. Generelle Regel ist immer 1 zu 3. Also wenn du angreifst, brauchst du mindestens ein Dreier Übergewicht. Also, und das hält relativ genau wohl, also Oryx heißt die Plattform, die das tatsächlich also nach verifizierten...
75, ja.
75, also das ist natürlich total, also im Februar 2024 anders als jetzt irgendwie letzten Sommer, als es ruhiger war, aber im Schnitt so 75, das ist jetzt gepanzerte Fahrzeuge, obwohl das ist aufgedröselt, also 75 Panzer. 75 Panzer werden so beschädigt, zurückgelassen oder tatsächlich zerstört im Monat. Ja, das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir geben das nur für Panzer aus, ja, dann könntest du davon 1000 Stück dir kaufen.
Ja, kannst du kaufen, aber du kriegst sie halt nicht, ne? Also so ein Puma zu produzieren dauert 3 Monate. Habe ich eben mal nachgeguckt, ne?
Genau, zurzeit Produktion pro Monat von einem Puma 10 bis 15. Zurzeit. Das ist so das, was ich so. Jetzt wird der nur nach Auftrag gefertigt und sonst was ist nicht so ganz so klar wie beim Leo, der irgendwie jeden Monat, beim Leo laufen jeden Monat zurzeit 3 bis 4 vom Band. Und Rheinmetall oder KMW will das, also Krauss Maffei will das auf, oder KNDS, wie der Konzern heißt. Das ist
KNDS heißen wir, glaube ich, ja.
Ne, also Krauss Maffei aus Deutschland und Nexter aus den, also Krauss Maffei hat Panzer gebaut und Nexter aus Frankreich hat vor allen Dingen Munition gebaut. Ne? Mhm. Die sind zusammengegangen zu KNDS. Das ist sozusagen, das kann man sich mal merken. Die wollen dann auf 20 im Monat hochskalieren. Um ein Gefühl zu geben, ne? Also du kannst 20 produzieren, die Ukraine im Verteidigungsmodus verliert 25. Jetzt sind das nicht alles Leos offensichtlich, die haben eine höhere Panzerung und so weiter, aber nichtsdestotrotz, wir würden immer noch viel weniger pro Monat produziert bekommen im jetzigen Modus, als leider bei einem Angriffskrieg zerstört würden. Jetzt mal rein nominal. Bei den Leos passt das nicht so ganz, weil die halt eben nicht so schnell kaputt gehen und natürlich auch sinnvoll eingesetzt werden, aber einfach mal, um den Leuten ein Gefühl zu geben. Wie viel Panzer hat die Bundeswehr zurzeit? Weißt du das, Leos?
150?
Nee, 313 stehen zumindest, also ist der Buchwert, stand in einem Artikel, fand ich sehr witzig.
Aber wie viel fahren davon?
Let's see. Ja, ich sag jetzt mal, sagen wir mal die Fahnenorte, also sozusagen da fahren 300 Stück von, ne? muss man jetzt kein Rechengenie sein, um zu sagen, dass du mit 300 nicht so weit kommst, da bist du 10 Monate dabei. Das ist natürlich nur Deutschland, das haben die Polen und die Esten und die Franzosen und so weiter, also es gibt noch ein paar mehr Panzer, aber ich glaube, was ich sagen will, ist, dass wir da einfach noch eine Unwucht drin haben und auch mit den 30 Milliarden, also dass das absolute Minimum ist wahrscheinlich, was wir machen müssen, weil durch das Geld, glaube ich...
30 Milliarden zusätzlich, also meinst 80
zusätzlich,
Milliarden...
Zusätzlich, incremental,
Verzeihung. Genau. Ja, so.
Ich gehe aber davon aus, dass mit den anderen Milliarden wir genau diese Produktionskapazität gerade hinbekommen und diese Fahrzeuge. Also ja, um das zu halten, brauche ich das andere auch. Weißt
du? Ich hab auch noch einen spannenden Fakt hier mitgebracht, nämlich Umsatz der Rüstungsunternehmen. Ja? Das größte deutsche ist das Unternehmen, das jedem auf der Zunge liegt, ist Rheinmetall. Die haben 2020 einen Umsatz gemacht von 7 Milliarden. Ja, also das reflektiert sozusagen auch wieder, wie viel Kapital überhaupt deployed werden kann. Also wie viel Kapital kann überhaupt auch Rheinmetall gegeben werden, was sich dann wieder umsetzt in Hardware, also in produzierbare Rüstung. Mhm. Ja, jetzt haben die als Projektion gesagt, okay, das steigt jetzt alles, spiegelt sich übrigens auch in der Aktie wieder. Und sind jetzt hoch auf knapp 10 Milliarden in 24, also von 7 Milliarden in 23 auf 10 Milliarden in 24, 30% Wachstum. Und sie sagen, in 26 werden sie so bei 12 sein und gehen davon aus, dass sie bis 2030 auf 40 Milliarden wachsen können. Ja. Übrigens, Frankreich hat auch ein Sondervermögen gemacht, über 400 Milliarden. Das hört hier keiner in Deutschland abgeschlossen bis 2030. Ja, also wir sind nicht die Einzigen, die Situation sehr ernst nehmen. Und Rheinmetall geht halt davon aus, dass sie sehr viel von diesen zusätzlichen Ausgaben umsetzen können. Die Bücher sind voll von Rheinmetall für die nächsten 5 Jahre. Also die können gar nicht, selbst wenn wir denen mehr Geld geben würden, dann können sie für die nächsten 5 Jahre nicht mehr produzieren. Und da gehen wir schon von einem Wachstum von ungefähr 30% year over year aus. Das heißt, das Geld, dieses Sondervermögen, was du eben auch gesagt hast, kann gar nicht deployed werden. Es gibt da noch britische Unternehmen, so ein BAE Systems, ja, Frankreich, Thales macht ungefähr 15 Milliarden, also ungefähr das Doppelte, 2023 wie ein Rheinmetall. Der Großteil von Thales, der Thales-Umsätze allerdings sind nach wie vor zivil. Also zum Beispiel der TGV, der Zug in Frankreich, wird auch von Thales gebaut, ja.
Airbus und 12 Milliarden, ne? Also jetzt mal in die Luft gehen. Dann hast du Leonardo in Italien auch.
Auch da, ne? Ich meine, wir haben ja schon zu Airbus Rüstung auch gesprochen, mal vor ein paar Wochen. Davon sind halt 3 Milliarden ausschließlich Rüstung. Ja, und die Herausforderung gerade ist super, dass das Geld da ist, aber die Skalierung ist wirklich ein Thema. Ja, und dann
jetzt
hast
sind
du jetzt.
Wir.
Halt, jetzt hast du halt auch dann zum Beispiel ein VW, die sagen, in meiner Heimatstadt Osnabrück, dass hier in dem VW-Werk Osnabrück Kampffahrzeuge gebaut werden sollen. In dem VW-Werk.
Haben die das so gesagt?
Ist zumindest angeboten, ja.
Ist das so? Weil sozusagen, ich habe es dann immer genau nachgelesen. Es gab eine Headline, sozusagen Olaf Blume sagt, also hat nicht gesagt, wir produzieren jetzt auch einen Panzer, sondern hat gesagt, er könnte sich das irgendwie vorstellen. Und es war aber ehrlich gesagt in einem Earnings Call, wurde er eine Frage gestellt und dann hieß es so, ja, könnten Sie sich das auch irgendwie vorstellen? Das ist halt so ein Earnings Call, da sagte er, ja, also warum soll er das natürlich jetzt irgendwie ausschließen, aber dass da VW jetzt morgen anfängt, Panzer zu produzieren, das sehe ich jetzt gerade nicht. Die Frage ist,
ja,
müssen
Panzer,
wir darüber mal nachdenken? Also jetzt nicht für VW, also haben wir außen vorgenommen, aber die industrielle Basis in Deutschland, gibt sicherlich sehr viele Zulieferer, die alle, also MTU baut die Motoren für die Panzer, Renk, hat man vielleicht mal gehört, bauen die Getriebe, dann hast du eine ganze Menge Firmen, die eben Munition bauen, 155mm Artilleriemunition vor allen Dingen wird gebraucht, weil davon eben im Monat von den Russen 300.000 Stück verschossen werden, musst du dir mal vorstellen. Davon produzieren wir im Jahr gerade 200.000. Also um so ein grobes Gefühl zu geben, wie wir da stehen. Wir sind ein Land, das hat die Ingenieure und das hat die industrielle Basis. Was müsste denn passieren, dass wir, und ich möchte jetzt nicht von Kriegswirtschaft reden, aber dass wir die Produktionskapazitäten entsprechend hochfahren? Woran fehlt es denn da? Weil ich glaube schon, dass es genug Zulieferer gäbe, die Vorproduktion und so weiter für so eine Panzerhaubitze bauen könnten.
Also erstmal musst du eine überlegen, wie deine Rüstungsstrategie aussieht. Ja, also baust du für Deutschland oder baust du für Europa? Und viele, vor allem zukünftige Waffensysteme, wie so ein FCAS, also dieser zukünftige Kampfjet, der gebaut wird, der wird auch wieder zwischen Frankreich und Deutschland federführend geleitet durch Airbus gebaut und entwickelt, soll aber frühestens 2035 auf den Markt kommen, ja, also irgendwie 10 Jahre in der Zukunft. Es ist sicherlich auch die Frage, was wird denn gebraucht und was wird gebaut, ja. Es gibt Partikularinteressen und individuelle Interessen der einzelnen Länder. Frankreich, ich hatte das so eben erwähnt, mit diesen Rafael-Kampfjets, die sind nicht schlecht, die Dinger, ja. Also objektiv.
Bist du mal eingeflogen, oder?
Nee, aber ich bin, also was Luftfahrt angeht, ist, glaube ich, so mein Number One Nerd-Bereich. Da kenne ich mich bis zu den kleinsten Knöpfen in den Flugzeugen aus. Und also wenn du die vergleichst zum Beispiel mit einem Eurofighter oder einem von Saab, dem Griefen, Griefen, das ist der schwedische Jet, die sind alle schon, also als Abfangjäger nicht schlecht. Das muss man einfach so sagen, müssen sie auch nicht verstecken. Was, also die Hardware in Europa ist gut, wo Europa einfach den Amis einfach komplett hinterherfährt, gerade noch zumindest, aber da gibt es auch zum Glück Änderungen, ist die ganze Software-Seite und auf der Seite des vernetzten, der unterschiedlichen Gefechtssysteme, genau, ja.
Genau. Ich glaube, da schließt so ein bisschen ein Kreis jetzt auch zu den Startups. Ich kann nur so ein bisschen wiedergeben, was ich von wirklich schlauen Leuten auf LinkedIn und so weiter überall lese. Also es ist jetzt nicht so tun, als ob das jetzt alles mir gerade in meinem Hirn entsprungen ist. Aber also das Erste ist wirklich ein Paper, was man lesen sollte, rausgegeben vom Uwe Horstmann von Project A und anderen, der sich wirklich sehr gut in dem Bereich auskennt, ist, dass die Beschäftigungswesen anders gemacht, anders organisiert werden soll, dass man eben schafft, deutlich mehr Startups Aufträge zu geben, die deutlich agiler Waffen, in dem Fall vor allen Dingen Drohnensysteme, das machen wir eine extra Folge mal, weil Drohnen, sozusagen, das ist unbestritten die Zukunft versus normale Panzer, dass sozusagen, dass du eine breitere Basis der Rüstungsindustrie letztlich schaffst innerhalb der Startup-Community, weil eben die dann die Chance haben, auch mal eben an die Bundeswehr zu verkaufen und nur mit Umsätzen kriegen die eben ihre Firmen skaliert. Das ist das eine. Ich glaube, das andere, was du ansprichst, ist die Vielstimmigkeit in Europa, glaube, müsste man ein Stück weit erschlagen. Ich glaube, dass das Geld, was wir jetzt haben und noch mehr brauchen werden, dafür ausgegeben werden muss, wirklich eine glasklare Strategie zu entwickeln. Und das privatwirtschaftlich so zu organisieren, dass Produktionskapazitäten eben massiv hochgefahren werden. Die Wirtschaft wird reagieren, wenn sie entsprechend incentiviert wird. Und ja, da werden dann Leute reich werden oder da wird dann Geld verdient werden, steht außer Frage. Nur sozusagen aus Kapitalismuskritik und sagen, nee, man will jetzt versuchen, nicht, dass sich Leute die Tasche voll machen, ja, es muss kontrolliert werden, verhindern wir, dass wir eigentlich einen Schwenk hinkriegen. Denn wir werden nicht graduell mit bestehenden Produktionskapazitäten schaffen, die Lücke zu schließen, die wir gerade haben. Also ich zitiere das wirklich gerne nochmal. Also die Ukraine, ich nehme mal die Ukraine, weil die verteidigen sich. Und jetzt würde ich mal behaupten, wir würden uns auch verteidigen. Keiner hat die Intention, Russland anzugreifen. Die verschießen 60 bis 100.000 Schuss Artilleriemunition im Monat. Ja, wir produzieren zurzeit, da müssen wir so ein bisschen gucken, aber ich auf die Panzerhaubitze 2000 jetzt bezogen und so weiter, Rheinmetall mit ein, zwei anderen produziert zurzeit 10.000 pro Monat und wollen auf 20.000 pro Monat hochgehen.
Munition,
das ist Faktor 10, Munition, das ist Faktor 10 weniger. Ja, das kann man wahrscheinlich auch relativ schnell hochfahren, nur wenn du die Basis nicht schaffst, dass die Leute schon mal, die am Werkzeug stehen, wissen, wie man letztlich diese Hülse oder was auch immer fräst oder die Metallverarbeitung macht, dann wirst du das eben im Zweifelsfall auch nicht schnell genug hinbekommen und die Abschreckung im Kopf des Gegners wird nicht stattfinden. Und ich glaube, da sind wir noch zu hinten dran. Wir sind noch in der Schockstarre, jetzt haben wir erstmal viel Geld. Ich glaube, es braucht eine wirklich glasklare europäische NATO-Führung und das gerne mit aus zwei, drei Ländern bestehend, aber dann mit einer klaren Maßgabe und einer, so hart es klingt, Industriepolitik. Es wird anders, glaube ich, nicht gehen.
Ich habe mir auch die Lücken angeschaut bezüglich Rüstungsproduktion in Europa. Ja, also wo bestehen gerade Lücken, um wehrfähig zu sein? Ein großes Thema ist, wie du schon gesagt hast, diese Munitions- und Waffenproduktion. Also es ist klar, dass das unzureichend ist. Die Artillerieverschleißrate, da gibt es wirklich ein Wort für. In der Ukraine übersteigt die Produktion bei weitem. Ja, es war das Ziel in der EU innerhalb von 12 Monaten 1 Million Artilleriegranaten herzustellen. Wir sind so jetzt gerade bei der Hälfte. Und daraufhin hat die EU dann einen Act in Support of Ammunition Production (ASAP) ohne das.
Geil.
Die Namen sind manchmal echt ziemlich cool. Haben 500 Millionen zur Verfügung gestellt mit dem Ziel, bis Ende 2025 2 Millionen Schuss pro Jahr herzustellen oder herstellen zu können. Also da gibt es in dem Bereich gibt's schon erste Initiativen. Aktuell, und das fand ich auch wieder, finde ich sagen, erschreckend, aber zumindest fragwürdig. Weißt du, wo ein Großteil der Artillerie-Munition aktuell in Europa gekauft wird? Aus welchem Land? Kommst du nicht drauf?
Oh, warte, das habe ich. Ah, aber ich habe doch hier wirklich
ChatGPT.
Jetzt lass ich, habe ich jetzt mal die Sekunde jetzt oder nicht?
Mach mal
Bauch. Ich suche doch gerne, ich will mein ChatGPT-Fenster aufmachen, nicht suchen. Ich will, darf es doch nicht suchen, wenn ich das vorher schon Research gemacht habe. Okay, dann pass auf. Artillerie-Munition. Also ich weiß, wo es in Deutschland und so weiter produziert wird, aber das ist nicht die Haupt, das kann dann nicht der Haupt. Für Deutschland oder für die NATO?
Für Europa.
Oder
für Europa, es wird für Europa gekauft und in die Ukraine geschifft.
In der Türkei.
Nee. Pakistan.
Ah, so. Okay.
Also
und wirklich? Und auch 155 Milliarden Granaten werden der Hauptexporteur auf der Welt ist Pakistan?
Für die EU aktuell werden jährlich über 500.000 Artillerie.
Das ist ein schwieriges Wort, ich habe auch mal ein Problem.
Artilleriegranaten aus Pakistan gekauft. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist egal, wo es herkommt, aber auch da wieder ganzheitlich betrachtet, macht das doch keinen Sinn, die Rüstungsindustrie in Pakistan zu stärken. Also aus unterschiedlichen Gründen, da brauchen wir jetzt nicht einzusteigen, aber gut, ist so wie es ist, ja. Das nächste, was komplett fehlt, haben wir kurz zu gesprochen, sind Panzer. Ja? Also wir haben den Leo 2, dann Frankreich hat den Leclerc, die UK hat den Challenger 2. Mhm. Aber du kriegst es einfach nicht in Masse hergestellt, sodass es reicht. Es wird aber gemeinschaftlich, Deutschland und Frankreich arbeiten an einem Main Ground Combat System. Also in der nächsten Generation Panzer, die sollen so 2035, ursprünglich war geplant, soll das kommen. Jetzt soll es schon vorgezogen werden, 2030. Also da gibt's erst Initiativen und so Schützenpanzer wie der Marder oder gepanzerte Fahrzeuge wie der Boxer. Da gibt's jetzt, das sind eher so leichte Schützensysteme. Das sind zum Beispiel Systeme, die könnten theoretisch zum Beispiel bei Ford in Köln. Oder genau. Bei VW in Osnabrück gebaut werden, weil da ist jetzt die Studie gibt es, kann man die Produktionsstätten relativ oder auch die Produktionsstraßen relativ einfach umbauen für diese Militärfahrzeuge. Ja, und das sind Themen, die werden ernsthaft besprochen.
Die wiederum sozusagen mit einer Lafette oben drauf etc., das sind so Fahrzeuge, wo du auch gegen Drohnen zum Beispiel wirken kannst. Ne? Also das wären die ganze Truppen mitbewegen, deswegen Schützenpanzer oder im Rad gepanzert, also mit leichter Panzerung und kannst da, also der Puma kann das in jedem Fall, ob das jetzt die besten Drohnenabwehrsysteme sind, mal dahingestellt, aber zumindest könnte man das und mit den Dingern dann wahrscheinlich auch. Denn da müssen wir, also sozusagen, das ist ein ganz eigener Komplex. Wir müssen einmal noch gucken, sozusagen bestehende, so wie Militär bis vor 5 Jahren funktioniert hat, zumindest in den Köpfen, und wie es nach dem Ukraine-Krieg eigentlich aussieht mit vor allen Dingen Drohnen und unmanned und autonom. Das ist die große Unbekannte, beziehungsweise da, wo alle hinforschen. Und dann sind wir leider diesem Terminator-Eingangs 2 Minuten, naja, so krass das klingt, wirklich gar nicht mehr weit weg. Im Gegenteil, also dann überholen wir da unsere eigene Dystopie, die wir da kreiert haben, für cineastisch. Echt krass.
Also, und da können wir ja dann nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen. Aber so Kampfflugzeuge und Drohnen haben wir, zu den Kampfflugzeugen haben wir kurz gesprochen.
Ja.
Zu den Drohnen, da gibt es ja jetzt dieses Eurodrone-Projekt zwischen Airbus, Leonardo. Leonardo ist ein Hubschrauber, vor allen Dingen Hubschrauberhersteller aus Italien.
Hast du beim letzten Mal schon genannt, ne? Hast du nicht besucht, hast du gesagt? Nee, warst du nicht
ja,
bei dir?
Ja, haben wir in Turin, genau.
Haben wir nicht Tickets verlost?
Nee, für Airbus. Für Airbus.
Okay, aber habe ich die jetzt gewonnen? Das ist ja die Frage.
Du hast gewonnen.
Yes!
Also du bist, also bei dir scheint nicht nur die Sonne, du bist einfach auf der Gewinnerseite hier des Lebens.
Seit ich dich kennengelernt habe, geht mein Leben in die richtige Richtung.
Ja, das war vorher auch schon ziemlich geil. Ja.
So, also Verzeihung, Eurodrone, Leonardo, Airbus.
Was mich mal interessieren würde, vielleicht kannst du das mal deine Bekannten da von Quantum Systems und so weiter fragen, ob die da auch involviert sind, zumindest von der Software-Seite, weil
genau.
das wäre echt sau spannend.
Ich wäre gern mit denen bekannt, also ich kenne sie so ein bisschen, also ich mit da, genau, also bin ja. da ein paar mit denen geredet. Das, was sie teilen können, wollen, dürfen, kann man sicherlich mal nachfragen. Die haben aber relativ gut zu tun, also ich glaube jetzt so Presseanfragen, also ich guck mal, ich höre mal nach. In jedem Fall sind sie zumindest das, was man öffentlich weiß, sehr involviert in einigen von diesen größeren POCs und irgendwie Anschaffungsprojekten der Bundeswehr. Also wirklich ein Lichtblick, sowohl für Startup Deutschland als auch technologisch, als auch für die Verteidigung unserer Freiheit, muss man wirklich sagen.
Und ansonsten sind die, sozusagen diesen Drohnengedanken abzuschließen, sind auf dem europäisch erweiterten Kontinent Israel und die Türkei echt führend, was so Drohnen angeht. Sogar so weit, dass die Europäische Union jetzt erst Annäherungsversuche in Richtung Türkei seit 3 Tagen bekannt ist, macht, um
vor allem Produktion dorthin stecken will und so weiter, ne?
Ja, um vor allem auch um Erdogan dazu zu bewegen, dass die Drohnen, die sie sehr erfolgreich übrigens exportieren, doch vielleicht nicht Richtung Osten, sondern eher Richtung Westen geliefert werden sollen.
Und in dieser Welt, und jetzt sind wir bei 57 Minuten,
sind wir schon.
Man kommt schnell so ein bisschen natürlich in den Rausch. Wir müssen mehr machen, wir müssen mehr Waffen kaufen und sonst was. Also klar, Pazifismus ist definitiv vorzuziehen. Ich habe 3 kleine Jungs. Ich habe wirklich überschaubar viel Lust, die in eine Uniform zu stecken und an die Ostflanke zu schicken. Wirklich, wirklich nicht.
Ito.
Aber wir leben in einer Welt, glaube ich, wo man eine gewisse Stärke ausstrahlen muss und auch glaubwürdig vertreten muss. Das ist Spieltheorie im einfachsten Sinne. Wenn du kannst nicht mitverhandeln, wenn du schon die Hosen unten hast. Und es ist ein schmaler Grat zwischen, wir werden kriegslüstern wie 1914. Das habe ich irgendwo auf LinkedIn jetzt gesehen. Was ein Schwachsinn. Ich sehe niemanden hier analog zu 1914 in Berlin rumlaufen. Aber gleichzeitig müssen wir vielleicht so ein bisschen Gemütlichkeit ablegen und sagen, es gibt eine nackte, kalte Realität und der, der die besten Drohnen baut, ist dann auf einmal wieder am Verhandlungstisch, siehe Erdogan. Und dann muss man geopolitisch sagen, finden wir den jetzt alle geil? Weiß ich nicht. Aber du musst mit ihm verhandeln und du musst ihn wahrscheinlich in der NATO halten und so weiter und so fort. Und das ist leider die Zeitenwende politisch, die echt krass ist und die ernüchternd ist.
Und es gibt ja auch immer wieder wiederkehrende Sachen. Ja, es gab vor einem halben Jahr, um das vielleicht mit dem Augenzwinkern hier abzuschließen, gab es einen Trend auf TikTok, wo Frauen ihre Männer gefragt haben, wie häufig die Woche denkst du an das Römische Reich? Und irgendwie hast du das mitgekriegt? Und nee. 90% der Männer haben halt gesagt, einmal die Woche, jeden Tag, einmal die Stunde. Also egal, wer gefragt wurde, das scheint bei den Männern dieser Welt zumindest recht verankert zu sein. Das fand ich ganz spannend. Und warum ich das abbringe, ist, die Römer haben schon gesagt, du hast ja das große Latinum hast gesagt.
Selbstverständlich.
Qui vis pacem parabellum. Ja? Also wer Frieden will, muss Frieden auch Frieden vorbereiten.
Ja, genau.
So, und das ist schlussendlich die Situation, in der wir uns befinden, in meinen Augen.
Fuck. Aber ein Realitätscheck, der vielleicht notwendig war. Nochmal, wir werden die als Gesellschaft vom Jugendlichen zu Erwachsenen. Das ist so mein Eindruck. Und das tut halt weh und da wird jetzt gezetert werden. Ich hoffe für uns alle, dass wir nicht alles wahrmachen müssen, was wir heute hier besprochen haben. Aber ich befürchte, dass ein, zwei Lebenslügen vieler politischer Strömungen doch einkassiert werden müssen, auch robust einkassiert werden müssen in den nächsten Jahren, damit wir eben in 10 oder 15 Jahren hier noch diesen Podcast aufnehmen können und nicht zensiert oder ins Gefängnis kommen.
Ja. 10 bis 15 so. Jahre, das ist aber eine gute Perspektive.
Ich wollte das jetzt mal gucken, das ist lebenslänglich sozusagen für dich. Du kommst jetzt hier nicht mehr raus.
Ich freue mich drauf. Alles klar.
Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank heute. Ich fand es weniger Kraut und Rüben, trotzdem nicht besonders strukturiert. Wir werden so ein bisschen die Daten mal aufbereiten und auf LinkedIn dann verteilen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Michael, es war mir eine große, große Freude. Ich rufe dich, wenn wir jetzt gleich auflegen, 5 Minuten später an, habe noch 3 andere Themen mit dir.
Alles klar, freue mich drauf. Hau rein.
Küss die Hand.
Ciao.
Tschüss.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.